Hallo und herzlich willkommen zu Gaiao, dem Kampfkunst-Podcast der Wushu Taichi Akademie. Ich bin der Pascal.
Und ich bin die Christina. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Wir möchten euch erstmal eine kleine Einleitung geben, was euch in diesem Kampfkunst-Podcast erwartet. Bei Gaiao sprechen wir über unterschiedliche Themen aus der chinesischen Kampfkunst, wie beispielsweise Kultur, Geschichte, Sprache, Tradition und Hintergründe der chinesischen Kampfkunst und geben euch einen kleinen neuen Einblick darauf.
Ja, auch einen, manchmal vielleicht auch bei manchen Themen einen kleinen kritischen Blick einfach halt dann auf die Kampfkunst. Das heißt nicht nur die chinesische, aber auch halt, sagen wir mal, über den Tellerrand hinaus. Und dass wir bestimmte Thematiken, bestimmte Begriffe, die in der Kampfkunst einfach halt geläufig sind, einfach mal auch kritisch hinterfragen und einfach mal schauen, okay, gut, ist da was dran an der ganzen Sache? Und heute ist, wie gesagt, die erste Episode. Wir haben den ganzen Plan von dem Podcast haben wir eigentlich schon relativ lange gehabt.
Sehr lange.
Und jetzt gerade wegen der ganzen Corona-Krise haben wir ein kleines bisschen extra Zeit gehabt und deswegen dachten wir, okay, gut, ja, nutzen wir die Chance, haben uns ein paar Mikrofone geholt und fangen jetzt erstmal mit dem Podcast an. Und es ist erstmal, wie gesagt, eine Einleitungsepisode. Wir wollen euch erstmal kurz ein bisschen erklären, was wir vorhaben in diesem Podcast, damit ihr wisst, was auf euch zukommt, was ihr davon erwarten könnt. Und deswegen, wir werden vielleicht, keine Ahnung, ich weiß ja noch nicht, auf ein paar Ungereimtheiten stoßen, die wir noch bis zur nächsten Folge ausmerzen können. Deswegen seid noch ein bisschen nachsichtig. Wir arbeiten daran.
Genau. Der Podcast Gaiao ist natürlich ein Zusatzmedium zu unseren anderen Kanälen. Wir sind auch auf Social Media anders vertreten, wie jetzt zum Beispiel auf Facebook oder Instagram oder auch YouTube. Auf Facebook und Instagram findet ihr uns unter @WushuTaichiAkademie. Genauso auch bei YouTube dann die Wushu Taichi Akademie, einfach den Channel suchen. Da haben wir auch einige Videos, wie zum Beispiel zu Kung-Fu, Aufwärmprogrammen, Cooldown, aber auch für Taichi haben wir bestimmte Beiträge, wo wir auch mal über verschiedene Themen dann sprechen und auch ein paar Tutorials an euch geben.
Und natürlich nicht zu vergessen, also, schaut unbedingt auf unsere Website www.wushu.de. Da stehen auch nochmal ganz, ganz viele Informationen zu unserer Schule, zu uns, zu der ganzen Geschichte unserer Schule und natürlich auch die ganzen Verlinkungen zu den einzelnen sozialen Medien. Kommen wir nun zu unserem Podcast. Unseren Podcast haben wir Gaiao genannt. Und wir denken, dass Gaiao auf jeden Fall ein super guter Name für diesen Podcast ist, weil er einfach eigentlich komplett Hand in Hand mit der chinesischen Kampfkunst geht. Die meisten Leute müssten das eigentlich auch kennen, aber haben es vielleicht unter der Mandarin-Aussprache Jiayao gehört, sei es irgendwie durch alte Wushu Videos oder wenn sie selbst mal auf einem Wushu-Turnier mit dabei waren und es einfach mal gehört haben, wir die ganzen Leute einfach immer anfeuern und Jiayao, Jiayao schreien. Und wir haben uns für die kantonesische Aussprache entschieden, weil die Wurzeln unserer Akademie nach Guangzhou, also Kanton, in Südchina reichen. Und da spricht man natürlich kantonesisch. Und deswegen ist es relativ naheliegend, dass wir Gaiao sagen und nicht Jiayao. Und deswegen sagen wir definitiv, das passt gut zu dem Podcast, lass ihn uns Gaiao nennen. Und es heißt wortwörtlich übersetzt, so viel wie Öl auffüllen oder Öl hinzufügen, aber sinngemäß übersetzt heißt es nachtanken. Und das sagt man normalerweise, wenn man irgendjemanden anfeuern möchte, sei es sich selbst anfeuern möchte oder andere Leute. Deswegen hört man das in der Regel auch bei den ganzen Wushu-Turnieren, aber auch generell im ganz normalen Alltagsgebrauch in China auch, wenn man Leute nochmal motivieren und anspornen möchte.
Gaiao ist ja auch eigentlich eines der ersten kantonesischen Begriffe, die bei uns die Schüler, also hauptsächlich auch Anfänger, als erstes dann lernen, wie sie zum Beispiel ihre Mitkollegen dann quasi anfeuern, dass sie in ihrer ersten Form natürlich währenddessen nicht einfach aufgeben, sondern nochmal alle Kraft tanken sozusagen und dann weitermachen können.
Nochmal Energie nachzutanken,
genau, die Form durchzuhalten. Ne?
Ja, und wie gesagt, wir haben auf jeden Fall diesen Podcast gemacht und wollen einfach mal immer wieder eine lockere Runde machen, wo wir über verschiedene Themen sprechen können. Weil manche Themen, die würden im normalen Training, wenn man jetzt nur eine Stunde oder eineinhalb Stunden hat, theoretisch den Rahmen vollkommen sprengen. Und dann immer einen Blogbeitrag zu schreiben, ist auch sehr, sehr mühsam. Und vor allem sehr, sehr zeitintensiv. Und deswegen dachten wir uns, weißt du was, okay gut, lass uns mal ein neues Medium ausprobieren, wo wir uns wesentlich lockerer und wesentlich informeller über ein Thema unterhalten können. Und deswegen denken wir, ein Podcast ist da ganz gut und deswegen fangen wir damit an.
Genau. An dieser Stelle können wir eigentlich gerade mal anschließen, wer eigentlich die Akademie ist, also die Wushu Taichi Akademie.
Ja, für die Leute, die uns nicht kennen, wir wollen uns einfach ganz kurz mal vorstellen, die Wushu Tai Chi Academy vorstellen, aber auch uns vorstellen, das heißt mich als auch, also sowohl mich als auch Christina. Die Wushu Tai Chi Academy, die ist zwar seit 1986 in Konstanz am Bodensee, wurde von meinen Eltern Sifu Wu Meiling und Dr. Martin Rüttenauer gegründet. Aber die Tradition der Kampfkunst und der Medizin, die reicht schon länger zurück. Weil, wie gesagt, die Wurzeln von unserer Schule gehen zurück nach Guangzhou. Und die Kampfkunst, also die sogenannte Kampfkunstschule der Familie Wu, wurde von meinem Großvater, dem Wu Shaoquan, oder auf Kantonesisch Ng Siuquan, gegründet. Und das war noch vor der Kulturrevolution, das heißt noch weit vor, wann müsste das gewesen sein? Vor 1966, weil 1966 war die Kulturrevolution. Und deswegen, wie gesagt, die ganze Familientradition geht auch weiter dahin zurück. Mein Großvater war Schüler von Lam Saving. Das war ein ganz, ganz bekannter Hongkun-Meister, der selbst wiederum auch Schüler von Wong Fei-Hung war. Das heißt, wir kommen so auf jeden Fall aus einer Linie von bekannten Hongkun-Meistern. Aber auch in der Wu-Familie selbst, mein Urgroßvater hat auch schon mit Kampfkunst und mit chinesischer Medizin am Hut gehabt. Das heißt, da gehen auf jeden Fall über mehrere Generationen zurück diese Tradition.
Ich glaube, du bist jetzt dann demnach dann die fünfte Generation, je nachdem, wie man dann zählt.
Ja, ja, je nachdem, wie man zählt. Das vierte, fünfte Generation. Also ja, das mit dem Zählen, in welcher Generation man ist oder wie vielte Generation man ist, das ist dann doch in der, vor allem in der chinesischen Kampfkunst besonders heikel. Das heben wir uns auf jeden Fall mal für eine andere Folge auf, weil da kann man auf jeden Fall ellenlang darüber sprechen. Aber festhalten wollen wir auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall in unserer Akademie eine lange Familientradition gibt. Und 1986 ist meine Mutter dann nach Deutschland gekommen und meine Eltern haben dann diese Schule hier in Konstanz geöffnet. Und man kann eigentlich, ja, sagen wir mal, das so sehen, wie als wäre sozusagen die Kampfkunstschule der Familie Wu dann von Guangzhou nach Konstanz umgezogen.
Genau.
Und heute führe ich selbst mit Christina gemeinsam diese Schule fort. Wir sind Inhaber der Akademie und probieren natürlich auch immer wieder probieren uns mit neuen Medien natürlich, um auch ein bisschen Teil dieser Familientradition zu kommunizieren.
Genau.
Also ich selbst zum Beispiel bin wahrscheinlich wie viele andere auch, die in so eine Kampfkunstfamilie reinwachsen, relativ früh mit Kampfkunst in Kontakt gekommen. Ich glaube, es war irgendwie mit knapp 4 Jahren bin ich da irgendwie, habe ich angefangen und hatte auch tatsächlich halt jetzt viele, viele Jahre Erfahrung mit Sport-Wushu, also Wushu oder chinesische Kampfkunst als Leistungssport und hatte dann auch auf vielen Turnieren, sei es deutsche Meisterschaften, Schweizer Meisterschaften, Europa, aber auch Weltmeisterschaften teilgenommen und hatte auf jeden Fall meine Zeit in der ganzen Leistungssport, in dem Leistungssportbereich, in der ganzen Szene und bin dann allerdings vor 12 Jahren wieder dann doch mehr zurück zu dem traditionellen Kung Fu gekommen. Vor allem in den letzten 10, 11 Jahren dann besonders intensiv, davor natürlich auch schon viel in Kontakt gekommen mit diesem traditionellen Kung Fu, mit der traditionellen Kampfkunst, weil das natürlich aus der Grund, aber wie gesagt, davor als Kind oder als Jugendlicher, wenn man noch so viel Energie hat, hat man natürlich eher erstmal den Fokus auf Leistungssport und auf Wushu. Und jetzt, wenn man selbst auch etwas älter wird, dann shiftet sich natürlich dann der Fokus ein bisschen mehr zum traditionellen Kung Fu.
Was auch in der Hinsicht manchmal halt auch mehr Spaß macht.
Ja, auf jeden Fall. Du bist jetzt, glaube ich, jetzt auch seit 2007 mit dabei.
Genau, ungefähr 2007. Es müsste jetzt so 13 Jahre ungefähr sein. Mache ich jetzt dann bei euch dann schon, also in der Wushu Tai Chi Akademie, Kung Fu und Tai Chi. Ich hatte davor natürlich auch schon ein bisschen woanders hineingeschnuppert, in ein paar Bereiche, wie jetzt zum Beispiel Karate, Taekwondo, war ich auch mal drin, ein bisschen im Judo, bis ich dann halt eben 2007 dann zu euch kam und für mich war es so wie die Nadel im Heuhaufen zu finden. Weil man dann, es kennt, glaube ich, jeder, der mal so einmal eine Schule gefunden hat, die voll und ganz zu einem passt, dass man natürlich das dann sie eher wie so eine kleine Familie eher wahrnimmt. Weniger wie jetzt so ein Verein, wo man dann Freunde findet nur und dann ab und zu mal hingeht, sondern wirklich dann sowas Enges. Das hat sich bis heute bei mir halt eben beibehalten gehabt. Ich bin dann natürlich auch dann 2011, Es war kurz bevor wir diese Recherchereise angetreten sind.
Genau, genau.
Bin ich dann selber nach Hongkong gegangen, auch mit dem Hintergrund, weil Pascals...
Für ein ganzes Jahr, glaube ich, ne?
Genau, für ein ganzes Jahr. Weil Pascals Familie natürlich auch eine Arztfamilie ist, aus Generationen. Im Bereich der traditionellen klinischen Medizin wollte mich da auch ein bisschen weiter fortbilden, um dann diesen Zweig noch ein bisschen besser zu verstehen und mehr in das Training mit reinzunehmen, also mit in die Akademie mit reinzunehmen. Das heißt, man fängt natürlich erstmal mit den Basics an, wie jetzt zum Beispiel, klar, Meridiane, Akupunktur, Akupressur, Gua Sha Schabtechniken, Toina-Bindegipsmassagen, Schröpfen und etc. 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 Um dann nachher eigentlich dann quasi zu eurem Stamm dann nachher zu kommen, was ihr eigentlich deiner Familie macht. Das ist ja dann die Da, also die Kunst des Knochenrichtens. Was eigentlich dann darum geht, wenn mal jemand einen Knochen gebrochen hat, dass man ihn mit den Händen richtet, ohne den Menschen dann aufzumachen.
Ja, es klingt genauso schmerzhaft. Also es ist genauso schmerzhaft, wie es klingt, so rum.
Genau. Es hat natürlich für uns auch in dem Sinne natürlich absoluten Sinn gemacht, dass natürlich dann sehr gut zur Akademie passt. Weil natürlich, wenn du jemanden kaputt machst, dann sollst du auch dafür sorgen können, dass du ihn wieder zusammenflicken kannst.
Ja, es gehört total zur Kampfkunst dazu, vor allem zur traditionellen chinesischen Kampfkunst, weil die alten Meister, die mussten sowohl in der traditionellen Kampfkunst ausgebildet sein, aber auch natürlich in chinesischer Medizin. Weil genauso wie du gerade gesagt hast, wenn man den Schülern schon beibringt, wie sie sich schlagen, treten und eigentlich sozusagen halt bekämpfen, dann muss man auch wissen, wie man sie halt wieder heilt und Verletzungen wieder zusammenpflegt.
Das ist ja in Hongkong auch noch heutzutage so, dass man dann tagsüber quasi dann seine Arztpraxis hat und dann am Abend dann quasi dann seine Schüler noch unter.
Man sieht es in der Regel in Hongkong noch am ehesten wahrscheinlich oder zumindest am bekanntesten. Dafür ist die Hongkonger Szene schon am bekanntesten, aber es ist da definitiv nicht mehr so weit verbreitet wie damals. Ja. Man sieht auf jeden Fall heute immer noch so kleine Dida-Praxen und das steht dann auch tatsächlich auf dem Praxisschild draußen. Also damit wird geworben und tagsüber behandeln sie Leute und abends trainieren sie dann ihre Schüler. Wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie und hinter verschlossenen Türen oder sowas. Aber ja, das ist halt so eine andere Sache.
Ja, es ist halt eben auch, ich denke mal, eine Art aussterbender Ast, weil es natürlich meistens nur von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Das stimmt,
und
ja.
Die heutigen jüngeren Generationen mit sowas dann eigentlich eher weniger konfrontiert sind. Hängt vielleicht auch mit der Kulturrevolution zusammen, dass halt eben dann einiges da auch schon verloren gegangen ist, dass man deswegen heutzutage nicht mehr so viele Praxen hat. Genauso hat sich auch mit der Kampfkunst eigentlich verhalten, dass es da ja natürlich dann auch einiges verloren gegangen ist. Weswegen wir ja auch dann 2011 dann die Reise gemacht haben.
Genau, vor allem ist es, da kommt ein gutes kantonesisches Sprichwort dazu, das ist einfach Bun Dei Ge Im La. Bun Dei Ge Im La heißt so viel wie, dass der lokale Ingwer nicht scharf ist. Und sinngemäß kann man das jetzt so übertragen halt dann auf die Kampfkunst, weil natürlich, ja, aber auch die traditionelle chinesische Medizin, die ganzen Leute in China selbst, aber auch in Hongkong, haben wahrscheinlich dann nicht mehr so starkes Interesse an diesen, älteren Methoden. Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern einfach ältere Methoden, traditionellere Methoden. Und die gehen dann lieber hin und, keine Ahnung, wollen sich vielleicht irgendwie von westlicher Medizin irgendwas verschreiben lassen oder irgendwie sonst was. Und deswegen haben sie da kein großes Interesse. Das Gleiche trifft aber auch bei der chinesischen Kampfkunst zu. Mhm. Und weil der lokale Ingwer nicht scharf ist, musst du woanders hingehen. Und es ist ganz interessant, wie tatsächlich halt in Europa und im Rest der Welt das Interesse an solchen traditionellen Methoden oder älteren Methoden tatsächlich schon größer ist. Und die Leute haben dann eine wesentlich größere Begeisterung und kommen auch mit einer viel, viel größeren Motivation auf dieses Thema zu. Und deswegen haben wir auch das Gefühl, okay, wir brauchen auf jeden Fall genug Kanäle, wo wir einfach über diese Dinge einfach sprechen können.
Mhm. Das war ja auch einer der Gründe, warum wir uns 2011 ungefähr dann nach China gereist sind und deinen Onkel besucht haben, der erste Bruder sozusagen von der Familie.
Der älteste Bruder von meiner Mutter, richtig.
Durch den wir dann ziemlich viel erfahren konnten, wie es natürlich dann während der Kulturrevolution war, aber auch davor und wie sich das alles dann quasi ein bisschen verändert hat. Aber er ist einer so eine Art Urgestein des Ganzen noch, der irgendwie alles so konserviert hat, dass man irgendwie noch so das Gefühl hat, wie es eigentlich quasi damals war und nicht mehr nach der Revolution.
Ja, er ist komplett konserviert. Er wurde überhaupt nicht von dieser ganzen Entwicklung von nach der Kulturrevolution als chinesische Kampfkunst nur noch als Sport, also als Wushu, als Leistungssport praktiziert werden durfte. Davon wurde er überhaupt nicht berührt. Und deswegen sind die Sachen, die er hat, tatsächlich sehr, sehr ursprünglich, wenn man es so sagen kann, wenn man es so ausdrücken kann.
Rein.
Sehr, sehr rein, ja genau. Sehr, sehr traditionell und altmodisch. Nicht negativ gemeint. Aber auf jeden Fall, da haben wir einen sehr viel Informationen ergattern können, auch wieder recherchieren können, auch sehr viel an nicht nur was Formen angeht, aber auch Geschichte, Kampfkunstgeschichte und sehr, sehr viele Leute wieder über ihn natürlich auch kennengelernt.
Die ganzen Onkel.
Die ganzen Onkel und Tanten und so weiter, die aus der alten Clique, die damals auch noch halt dann irgendwie trainiert haben und so weiter. Und das war super interessant. Und wie gesagt, seit dieser Reise 2011 waren wir eigentlich regelmäßig und ständig wieder unterwegs in China. So gut wie jedes Jahr. Wir waren dort, haben recherchiert, wieder Neues eingesammelt und haben dann auch 2017 und 2019 Reisen mit unseren eigenen Schülern veranstaltet nach Guangzhou und haben dort die ganzen Leute gesehen und getroffen, haben dann auch nochmal wieder Neues gelernt. Das heißt, es ist wie so ein bodenloses Fass, was tatsächlich einfach nicht aufhört, wo das Wissen fast, also scheinbar unendlich ist. Und deswegen, da sind wir seit sehr, sehr langer Zeit dabei, um das alles einfach mal festzuhalten und niederzuschreiben.
Neu konservieren.
Neu konservieren, genau. Für die nächste Generation aufbereiten.
Genau.
Deswegen, also, wir haben auf jeden Fall vor, über diverseste Themen aus der chinesischen Kampfkunst zu sprechen. Und möchten dann auch eventuell ein paar Interviews machen, diverse Gäste einladen, um uns über bestimmte Themen einfach mal auszutauschen. Und dabei wollen wir uns jetzt nicht nur auf die chinesische Kampfkunst beschränken, sondern wollen natürlich auch einen Blick über den Tellerrand hinauswerfen und Leute aus anderen Sparten, aus anderen Kampfkünsten mal einladen, uns mit denen austauschen. Und vielleicht werden wir herausfinden, dass halt doch irgendwie die Sachen nicht so getrennt sind oder nicht so unterschiedlich sind, wie man meint, sondern dass es doch sehr, sehr viele ähnliche Wurzeln hat und vielleicht doch irgendwie alles das Gleiche ist eigentlich.
Da kommt dann der neue Blickwinkel ins Spiel.
Der neue Blickwinkel, genau. Der andere Blickwinkel.
Genau.
So, genau. Wir wären erstmal soweit mit der Beschreibung von unserem Podcast, von unserem Ga-Yao-Kampfkunst-Podcast der Wushu Taichi Akademie und freuen uns auf jeden Fall, dass ihr heute zugehört habt. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann abonniert auf jeden Fall diesen Podcast und sagt euren Freunden und Bekannten Bescheid, allen Leuten, die das interessieren könnte. Wie gesagt, auch aus anderen Sparten, aus anderen Branchen, aus anderen Stilen, Systemen, was weiß ich. Und abonniert diesen Channel und folgt uns auch gerne auf den anderen Kanälen, Facebook, Instagram, schaut auf unserer Website wushu.de. Und dann würde ich eigentlich damit sagen, bleibt gesund, bleibt fit.
Bis zum nächsten Mal.